Sag mal kurz was.
Ja, ABC. Sina, wie konnte es so weit kommen, dass wir uns in der Stadtblase sehen? Pop the bubble.
Pop the bubble.
Pop the bubble.
Episode 10. Nix mit Stadtleben. Warum eine Berlinerin das Landleben vorzieht.
Ich glaube einfach, wir leben schon zu lange in der Stadt. Also bei mir ist das zumindest so. Ich habe mal nachgerechnet. Ich bin eigentlich die ersten 3 Jahre, da erinnert man sich ja aber nicht so richtig dran, auf dem Dorf groß geworden. Dann habe ich in der Stadt gewohnt. Im Vergleich zu Köln ist das eher eine Kleinstadt, so 80.000 Einwohner. Und dann, als ich 13 war, bin ich wieder aufs Land gezogen und habe dann da bis zum Studium, also 19 ungefähr, gelebt.
Das war auch so richtiges Land.
Das war, ja, nicht mal 100 Einwohner. Also so richtig, richtig Land. Ja, keine direkte Busverbindung in die größere Stadt, nur in die weit entferntere quasi da irgendwie. Kein Supermarkt, eine Gaststätte gibt's, aber das war es dann auch. Und ein Friedhof in der Mitte. So, ja.
Wann bist du dann in die Stadt gezogen?
Dann zum Studium nach Leipzig. Und dann war ich auch mal in Berlin und dann eben Köln. Also schon die größte Zeit eigentlich habe ich jetzt in Städten gelebt und auch in größeren Städten. Und bei dir?
War es genauso. Wobei, also ich habe ja immer in einem Dorf gewohnt, bis ich dann halt nach dem Abi ausgezogen bin.
Wie groß war das?
Das war so, als ich da gelebt habe, immer so zwischen 3.000 und 4.000 Einwohner. Heute hat das ein bisschen über 4.000. Hatte auch so eine Zugverbindung und so. War jetzt nicht so mega schlecht angebunden, aber es war Land. Richtig schon Dorf. Und ich fand das nie schlecht, während ich da war. Also es war jetzt nicht so, ich war nicht so eine, die gedacht hat, oh Gott, sobald ich kann, gehe ich hier weg und ich will nie wieder zurück oder so. Ja, also es gab so ein paar Leute bei uns, aber das würde ich auch heute noch nicht von mir behaupten. Ich fand das irgendwie ganz gut, während ich da war, aber ich hatte schon so eine Sehnsucht auf Stadt, weil ich mehr erleben wollte. Ich hatte voll Lust auf so Experimentiersachen und ich hatte mich bei der Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mich an was erinnert, das erzähle ich mal kurz, weil das beschreibt es vielleicht so ganz gut. Als ich in Amerika war mal das Jahr, fand ich das total krass, wie viele unterschiedliche Gruppen das da so gab. Also auf so einer Highschool, da gab es einfach Punks und irgendwelche krassen Girlies und da gab es auch so Gruppen, also so Gay Pride Gruppen und alles Mögliche. Also jeder hat sich in irgendeiner Schublade vielleicht wiedergefunden, aber es gab halt auf jeden Fall genügend Leute für Gruppen und das war bei uns auf dem Land überhaupt nicht so. Also ich war auf einem relativ kleinen Gymnasium und da gab es halt vielleicht die Coolen und die nicht so Coolen und vielleicht die, die so ein bisschen mehr Mode interessiert waren oder sowas und andere. Und ich habe das beneidet, dass es in Städten, auch wenn man so Klassen mal irgendwo gesehen hat, dass es da einfach mehr Menschen gab, die sich anders ausdrücken konnten, so auch über Klamotten und so, was halt Jugendkultur so ausmacht. Und das war, glaube ich, schon auch so ein Grund, dass ich immer gedacht habe, irgendwie Stadt ist spannender. Und ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum wir heute noch so in der Stadt wohnen.
Ja, bei mir war das eigentlich so, dass ich nach dem Abi gesagt habe, ich möchte einfach von zu Hause weg. Also nicht, weil es mir da nicht gefallen hat, sondern einfach, weil ich selbstständig sein wollte und habe mir dann eben so eine mittelgroße Stadt ausgesucht. Aber ich weiß noch genau, ich finde das nämlich gerade witzig, wie du das beschreibst, wie du diese Jugendgruppen in Anführungszeichen wahrgenommen hast. Da muss ich mich dran erinnern, als ich so die ersten Male in Köln war, weil Leipzig hat 500.000 Einwohner, ist eine ganz andere Stadt als Köln. Und ich habe mich dann hier in Köln am Anfang überhaupt nicht zurechtgefunden. Ich war echt überfordert, wenn ich an den U-Bahn, also am Bahnhof angekommen bin und dann zur U-Bahn bin und bin auch mit diesen ganzen zum Teil auch crazy people hier nicht klargekommen, weil das hasse ja in der Großstadt, genau wie in Berlin. Das kannte ich aus Leipzig nicht so richtig und ich kannte es halt, klar aus Berlin so ein bisschen, aber mich hat das Stadtleben dann hier am Anfang doch ein bisschen überfordert und ich fand Köln auch immer irre laut und irre hell. Also das war am Anfang schon so ein, dass ich dachte, ja, okay, ich merke schon, ich komme eigentlich vom Land, aber inzwischen spielt das keine Rolle mehr. Also ich bin hier total akklimatisiert. Ich habe mich so reingefunden, mich nervt die Stadt hier auch manchmal, aber eigentlich bin ich total in meiner Stadtblase drin. Das merke ich, wenn es um typische Stadt-Land-Themen geht. Ja, irgendwie, wenn ich wieder zu Hause bin, dann wird mir mal gesagt, ja, du lebst da in deiner Bioblase und guck dir mal hier unsere Nachbarn an. Die sind wahrscheinlich viel nachhaltiger unterwegs als du. Die ziehen sich ihr Fleisch selber auf, indem sie halt Schweine haben und Hasen und so weiter. Ne? Da werden irgendwie die Gärten bepflanzt. Da wird dann auch gerne mal gesagt, dass man irgendwie schon mehr Bäume gepflanzt hat als jeder Grüne irgendwie in der Großstadt, der in irgendeinem Stadtrat sitzt oder im Bundestag in Berlin oder so. Und dann merke ich schon, dass ich da auch so ein bisschen den Bezug, glaube ich, einfach zum Landleben verloren habe inzwischen.
Ich finde das auch schade, dass dieses Political Correctness-Ding irgendwie vom Land aus immer so als was Überhebliches dargestellt wird. Und ich finde das total wichtig, dass man sich Gedanken macht über Diskriminierungsfragen und so. Und das wären, glaube ich, auch so Punkte, bei denen ich sagen würde, das würde für mich hauptsächlich nicht gehen. Und dann halt schon auch, jetzt so ganz flach gesagt, dass halt einfach weniger los ist.
Ist ja eigentlich auch so. Also ich habe in den letzten Monaten auch so ein bisschen für mich die Frage gewälzt, könnte ich mir vorstellen, wieder aufs Land zu ziehen? Weil mich Köln doch manchmal auch echt ein bisschen nervt. Und komme aber immer wieder eigentlich zu dem Ergebnis, also ich finde es unglaublich schön, im Grün zu sein und draußen zu sein und Ruhe zu haben. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, gerade auch im Umland von Köln hier jeden Tag auf diesen Autobahnen zu hängen und dann hier irgendwie rein zu pendeln. Und ich glaube, ich würde dann noch weniger abends irgendwie was machen. Hier hat man ja so ein Angebot vor der Tür, ne? Du kannst irgendwie essen gehen, kannst in eine Bar gehen, du kannst ins Kino, Theater, egal. Du hast so ein kulturelles Angebot.
Ja.
Die Wege sind kurz, kannst doch relativ viel mit dem Fahrrad machen und das würde ich, glaube ich, alles auf dem Land nicht machen. Und ja, finde es eigentlich bewundernswert. Gibt ja immer wieder Leute, die rausziehen und sich so richtig dann verabschieden und aufs Land gehen. Ich merke aber im Moment so mit dem Arbeitsmodell, das ich so habe, die Arbeit ist hier, die bleibt hier in der Stadt, kommt das eigentlich für mich nicht in Frage.
Ja, genau. Ich fühle mich auch wohl in meiner Stadtblase, aber man merkt einfach, es gibt noch was anderes und wir müssen darüber sprechen. Ja, es gibt so einen gewissen Konflikt, der einfach hochkocht. Das geht nicht nur um Political Correctness, es geht schon auch viel um Ökologie und wer macht eigentlich wie viel, wer hat an Dingen Schuld.
Fahren die besonders viel Auto auf dem Land und fahren nicht mit Bus, weil die so faul sind oder...
Das sind so diese Klischees. Da staut sich jetzt gerade was auf in den letzten Jahren vielleicht, seit diese Ökologiedebatte an Fahrt aufgenommen hat. Und wir wollen heute mal unsere Städterinnenblase zum Platzen bringen. Und die Geschichte, wie wir Friederike gefunden haben, ist ganz witzig. Ich war auf der Suche nach einer Gegnerin von Gendern in der Sprache.
Suchen wir übrigens immer noch.
Also schreibt uns, wenn ihr jemanden kennt. Am besten eine Frau. Auf jeden Fall war es so, dass ich dann mit ihr auch telefoniert habe und so und über 30 Umwege, egal jetzt, haben wir dann rausgefunden, dass sie eigentlich die perfekte Ansprechpartnerin ist für diese Stadt-Land-Blase, weil sie nämlich ursprünglich aus Berlin kommt und jetzt, wo lebt, wo vielleicht Städter sagen würden, da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.
Ja, das soll sie mal direkt gleich selbst beschreiben, wo sie es dahin verschlagen hat.
Oh Gott, das ist eine Frage. Also ihr erreicht mich jetzt gerade in meinem Büro. Ich arbeite ja für den Rundfunk und habe hier ein kleines Korrespondentenbüro, beziehungsweise zwei. Eins in Buchen im Odenwald, das ist hoch oben im Norden des wilden Südens sozusagen, also ganz oben im nördlichen Baden-Württemberg. Und das andere ist auch dort in der Region, aber in Mosbach, da sitze ich jetzt gerade, große Kreisstadt. 19.000 Einwohner, glaube ich. Nee, ein bisschen mehr, 25.000. Und da habe ich mitten in der Altstadt ein kleines Büro. Und da erwischt ihr mich jetzt gerade.
Das ist ja schon sehr regional. Und lebst du dort auch oder wo lebst du?
Ich lebe nicht hier, weil ich ja ursprünglich mal aus der Großstadt gekommen bin und mir dann gedacht habe, also dieser Job auf dem Land reizt mich, obwohl ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, worauf ich mich einlasse. Und dann habe ich aber eben gedacht, also wenn schon Land, dann richtig, dann eben nicht in so ein Mittelzentrum oder in eine große Kreisstadt. Jetzt würde ich als Berlinerin sagen, das ist irgendwie wie gewollt und nicht gekonnt in Sachen Stadt. Und deswegen bin ich tatsächlich richtig aufs Dorf gezogen. Ich wohne im Prinzip zwischen meinen beiden Büros geografisch gesehen. auf einem Dorf mit 316 oder 17 Einwohnern, gibt es eine Kreuzung, keine Ampel, aber einen Briefkasten und ein Gasthaus.
Was hat dich denn daran gereizt, in so ein kleines Nest zu ziehen aus Berlin?
Das frage ich mich manchmal auch. Was hat mich gereizt? Ja, zum einen wollte ich gerne wieder so richtig als Reporterin arbeiten und nicht als Moderatorin. Das habe ich lange gemacht, eine Frühsendung moderiert. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich will wieder so richtig an die Reporterfront. Ich will raus zu den Leuten und ran an die Geschichten. Und genau zu dieser Zeit suchte mein Sender einen Korrespondenten eben für diese sehr, sehr ländliche Region hier. Ist auch ein ganz strukturschwaches Gebiet, also in diesem reichen Baden-Württemberg eigentlich mit der ärmste Landkreis. Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wo das eigentlich ist, und habe aber gesagt, oh, das klingt spannend, das interessiert mich. Und dann habe ich irgendwie Blut geleckt.
Boah, also ich hätte, wenn du das so erzählst, ich hätte da, glaube ich, erstmal ein bisschen Schiss davor gehabt und hätte gedacht, oh Gott, in die Provinz. Du hast jetzt beschrieben, du wohnst in einem Ort mit einem Briefkasten, einem Gasthaus, einer Kreuzung.
Ich glaube, ich war da auch ein bisschen naiv. Ich war zu der Zeit, wohnte ich in Mannheim beziehungsweise in Ludwigshafen. Das sind ja schon große Städte. Das ist schon hier sozusagen im Großraum. Und ich habe mir dann eingebildet, naja, also ist jetzt nicht so weit weg von der Großstadt, sind so 80, 100 Kilometer. Was soll da schon groß anders sein? Ja, die sprechen meine Sprache, das sind Süddeutsche, die kenne ich inzwischen. Und ich habe mir das nicht so ganz klar gemacht, dass es dann doch tatsächlich eine völlig andere Welt ist. Das ist es. Und das wurde mir erst nach und nach klar. Das war zum Teil anstrengend, aber immer auch irgendwie faszinierend, ja.
Was ist denn so anders an dieser Welt? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben.
Also ich glaube schon, dass die Menschen hier, ich meine, ich kann ja nicht für Landmenschen jetzt insgesamt sprechen, aber die Menschen hier in der Region, wo ich wohne, also in diesem Odenwald, die ticken einfach ganz anders als die Großstädter, die ich bislang kannte. Die haben ganz andere Werte und ganz andere Prioritäten in ihrem Leben, glaube ich, teilweise. Die haben völlig andere Traditionen. Im Übrigen sprechen sie auch einen völlig anderen Dialekt, als ich ihn aus Mannheim-Heidelberg kannte. Also ich habe ja erstmal nur Bahnhof verstanden. Die haben, wie gesagt, andere Traditionen. Hier gibt es noch eine riesige Volksfrömmigkeit. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben, als ich hierher zog, wirklich offensiv gefragt worden, was ich denn sei.
Katholisch oder evangelisch, oder?
Genau. Und das ist bis heute so. Und die haben natürlich auch eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Historie, jede eigene Familie und auch die Region als solches. Und all das waren so Sachen, die wusste ich vorher nicht und hatte mich darüber auch gar nicht. Also hatte das irgendwie gar nicht in Betracht gezogen, dass das doch so anders sein könnte, ja. Noch dazu kommt, also wenn wir jetzt zum Beispiel von Historie reden, diese Region hier, der Odenwald, der war jahrhundertelang eine wirklich, wirklich arme Region. Es sind schlechte Böden, es ist kaltes Wetter, schlechtes Klima. Der Grünkern zum Beispiel ist hier erfunden worden, deswegen, weil man eben den Dinkel ums Verrecken nicht reif bekam mit der wenigen Sonne, die hier schien. Und dann hat man eben, bevor man verhungerte, hat man gesagt, komm, wir ernten das Zeug jetzt unreif und rösten es irgendwie, damit es noch reif wird. Und so war dann der Grünkern erfunden. Das ist im Prinzip unreif geernteter Dinkel. Und das klingt natürlich jetzt alles ganz idyllisch und ach, wie schön. Und die rösten da den Grünkern. Aber das war völlig aus der Not geboren und dann arme Leute fraß zunächst mal. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also das sitzt noch ganz tief in denen drin, diese entbehrungsreiche Vergangenheit, die auch immer mit Schufterei und Arbeit verbunden war, ja, mit Hunger und Not teilweise sogar.
Weil du jetzt diesen Grünkern so ansprichst, ich denke sofort an den Grünkern Bratling, also der ja auch so ein bisschen unsere städtische grüne Blase ja ganz gut beschreibt. Hast du das Gefühl, dass, sag ich mal, die Grünkern-Bratling-Leute in der Stadt die Geschichte des Grünkerns, wie du den jetzt gerade beschrieben hast, nicht so richtig auf dem Schirm haben, sprich anders gefragt, dass die Städter die Landbewohner nicht mehr verstehen?
Also ich könnte mir schon vorstellen, zumindest alle Leute, mit denen ich Kontakt habe, und die haben die Geschichte nicht auf dem Schirm, habe ich ja auch nicht gehabt, ja.
Aber geht das auch ganz generell, also jetzt mal losgelöst davon, wenn man das jetzt nur als Symbolbild nimmt?
Ja, aber es ist ja im Prinzip ein schönes Symbolbild, was du da bringst, weil es eben genau das ist. Der Grünkernbratling wird in irgendwelchen coolen Bistros in der Stadt als was ganz Tolles verkauft. Und hier sagen Leute vielleicht, oh nee, also das brauchen wir jetzt nicht immer noch, ja. Über dem Grünkern sind schon die Großväter verzweifelt quasi, obwohl man hier natürlich inzwischen auch wieder Grünkern isst. Haben die Städter das auf dem Schirm? Nein, ich glaube nicht. Ich kann ja von mir ausgehen. Ey, ich hatte als Berlinerin keine Ahnung. Ich bin ja froh, dass ich eine Kuh von einem Pferd unterscheiden konnte, als ich hier aufs Land gegangen bin. Ich habe in Berlin, in Charlottenburg gewohnt, also ziemlich mittendrin im alten West-Berlin. Was hatte ich denn für eine Ahnung von Landwirtschaft, von der Frage, wie werden unsere Lebensmittel eigentlich produziert? Ich war immerhin 25 Jahre in Berlin, also schon eine Zeit, wo ich auch mal ein bisschen ins Nachdenken dann angefangen habe. Aber ich hatte doch keinen Schimmer.
Das ist ja genau die Frage, die wir uns stellen, ob wir als StädterInnen in einer Städterblase vielleicht nicht so richtig verstehen, wie diese andere Welt funktioniert, oder ob wir vielleicht einfach da eine Kluft aufmachen, die gar nicht so groß ist. Also so dieses, wir haben ein Bild von der, vom Land, zum Beispiel, dass da die Infrastruktur schlecht ist oder dass es da einfach keine kulturellen Angebote gibt und es deshalb total unspannend ist.
Also es gibt sicher diese Kluft, das gibt die, glaube ich, schon, die zunächst mal aus Unwissen besteht. Genauso wie wir vom Land inzwischen auch nicht mehr wirklich wissen, wie es in der Stadt eigentlich zugeht. Was sind da die Probleme, ja? Explodierende Mieten, Umweltverschmutzung, was weiß ich, Kita-Plätze, alles Mögliche haben, glaube ich, viele Leute hier, mich eingeschlossen inzwischen, nicht so wirklich eine Ahnung, weil wir das gar nicht täglich auf dem Schirm haben. Und umgekehrt, glaube ich, ist es auch so, dass es ganz viel Unwissen gibt und vielleicht auch Desinteresse. Und dass die Leute in der städtischen Blase, ja, dass die einfach nicht so irre viel wissen, aber manchmal vielleicht meinen, sie wüssten das alles. Also ich glaube schon, dass es diese Kluft gibt, habe aber auch das Gefühl, dass die im Moment so ein bisschen größer gemacht wird, als sie wirklich ist. Also es läuft ja im Moment, wenn man so die Medien verfolgt und auch in meiner eigenen Blase und in eurer sicher auch, dass man so das Gefühl hat, es gibt jetzt echt gerade so einen Kulturkampf zwischen den Städtern und der Landbevölkerung, weil die einen den anderen vorschreiben wollen, wie zum Beispiel Lebensmittel produziert werden, die anderen die Städter für doof und arrogant halten, ja, und ihnen auch unterstellen, dass sie wirklich gar keine Ahnung haben. Ich glaube, da ist ein bisschen was dran, und andererseits wird es, glaube ich, im Moment sehr aufgebläht, was der Sache gar nicht gut tut.
Aber würdest du sagen, dass der Diskurs da doch vielleicht eher von der städtischen Seite aus gesteuert wird? Oder ist es auch so, dass ich das in unserer städtischen Blase oder in meiner Medienwahrnehmungsblase nur so empfinde, dass es eher die städtischen Medien sind, also die großen Medienhäuser sitzen in groß. Findest du das verlogen?
Oder überheblich?
Hamburg, die wesentlichen Medienstandorte sind eben Großstädte, dass wir eben von dort aus auf die Landthemen gucken? Oder liegt das einfach an meinem Medienkonsum und du sagst, nee, ich habe hier meine ganzen Regionalmedien und die gucken dann eher in die Stadt?
Ich glaube, das ist schon so, wie du sagst, dass natürlich die großen Redaktionen und die großen Medien und die auch so den Diskurs bestimmen, die sitzen natürlich in den Großstädten, und dann kommt irgendein Redakteur daher, der befasst sich vielleicht heute mal ausnahmsweise mit Agrarthemen und weiß dann irgendwie genau zu schildern, wie das sich alles abspielen müsste auf einem modernen landwirtschaftlichen Betrieb. Also es ist jetzt sehr gehässig, was ich sage. Oder was ich ja noch schlimmer finde, wenn es dann irgendwelche Redakteure gibt, die kommen aus Hamburg oder Berlin und die machen dann mal einen Ausflug aufs Land und dann schreiben sie darüber einen Essay oder eine Kolumne oder irgendwie sowas. Umgekehrt gibt es das, glaube ich, nicht.
Findest du das verlogen
oder überheblich?
Nee, ich finde das ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass in der Journalistenausbildung, also auch in meiner Journalistenausbildung natürlich, wenn ich zurückkomme, gucke, ich bin an der Deutschen Journalistenschule in München ausgebildet. Das ist eine super feine und sehr, sehr gute Ausbildung. Aber wenn ich gucke, wer da eigentlich Journalist geworden sind, das sind natürlich nicht die Leute aus Hinterpose-Muckel mit 200 Einwohnern, sondern die Leute, die da landen und wahrscheinlich auch in den anderen großen Medienhäusern landen oder bei den anderen Journalistenschulen. Das sind sicher Leute mit einem städtischen Blick in der überwiegenden Mehrzahl. Ja, daran könnte natürlich auch so ein bisschen der Journalismus kranken in dieser Frage, würde ich sagen. Ja, und ich werde ja auch als Korrespondentin, auf meiner Visitenkarte steht, ich sei Inlandskorrespondentin, aber natürlich von Inlandskorrespondenten in Berlin oder in Hamburg oder in Bonn werde ich natürlich milde belächelt. Ja? Also zum einen gibt es diese sehr städtische Ausprägung der Medien, das glaube ich schon. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass es so eine Art Austauschprogramm gibt, dass Journalisten aus Hamburg oder Berlin oder München mal für ein Vierteljahr die Redaktion in Hintertupfingen oder in Kleinknödelhausen übernehmen und auch umgekehrt, ja, dass wir vom Land auch mal wieder in eine großstädtische Redaktion gehen, denn auch ich merke ja nach all den Jahren, ich habe auch keinen Schimmer mehr, wie es da zugeht in der Stadt und was sind eure Themen, eure Probleme.
Also dieses Gefälle, was du da ansprichst, dass die Korrespondentin jetzt in der Provinz da belächelt wird, das gibt's ja auch im Leben außerhalb des Journalismus, ja. Also die Landbevölkerung denkt von sich, die Städter lachen über sie und die Städter tun's auch auf eine Art. Oder die Städter tun zumindest so, als wären sie am Puls der Zeit, als wären sie da, wo Dinge entwickelt werden. Und als wären sie da, wo vielleicht irgendwelche Intellektuellen sich über die Dinge der Zukunft unterhalten, um es jetzt mal sehr zu überspitzen. Also dieses Gefälle gibt es ja tatsächlich, aber was kann man dagegen machen?
Ja, ich bin mir in einer Weise bin ich mir sicher, dass es ein Gefälle gibt. Und das ist auch was, was mich hier zum Beispiel auf dem Land sehr ärgert, dass die Leute hier in der Region zumindest, dass die sehr offen sind auch für dieses Gefühl, ach, die Städter machen sich wieder über uns lustig und wir sind ja nur die Dummen und eigentlich ist ja sowieso in der Stadt alles besser und wir sind abgehängt und überhaupt. Das ist, glaube ich, auch ein Erbe aus diesen vergangenen Jahrhunderten, dieser ewige Minderwertigkeitskomplex, den ich vielen Leuten hier unterstelle und über den ich mich maßlos ärgere, weil ich oft denke, ey, ihr habt hier solche Ressourcen, ja. Ihr habt hier Natur ohne Ende, ihr habt hier die beste Luft, ihr habt tolle Landschaft, ihr hättet einen Pfund für den Tourismus, ihr könntet die Leute hier anwerben, dass sie hier wohnen und bauen. Die Bodenpreise, also die Grundstückspreise sind eine Lachplatte so niedrig und vieles, was hier mir vielleicht fehlt, fehlt ja gar nicht wirklich. Ich komme irgendwie mit der S-Bahn nach Heidelberg ins Konzert und auch im Dorf nebenan findet mal ein Konzert statt, auf einem ganz anderen Niveau. Das ist aber nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur anders. Egal wie, was ich sagen will, zum einen gibt es hier diesen ganz fruchtbaren Boden in Form von diesem Gefühl, ja, wir sind ja sowieso nur zweiter Klasse und alles lacht ja über uns, weil die meinen, wir sitzen hier noch auf den Bäumen. Anstatt sich wirklich mal mit Stolz und Selbstbewusstsein hinzustellen und zu sagen, wenn schon die Frage ist, wer lebt denn jetzt eigentlich besser von uns, dann würden wir sagen, wir hier auf dem Land. Ja, wäre genauso blöd. Wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, dieser Konflikt, von dem wir ja im Prinzip jetzt reden wollen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der nicht, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ob der nicht aufgebläht ist. Ich habe einen Essay gelesen neulich, da ging es genau um diese Frage und der Autor war der Ansicht, dass er sagte, diese vermeintliche Kluft, die wir da immer zu spüren meinen, das sei ein sozusagen gepushter Konflikt, der gar nicht tatsächlich in dem Ausmaß besteht. Und er wird gepusht von Konservativen, die diesen Konflikt im Prinzip anheizen wollen. Und warum wollen sie das? So der Autor dieses Essays. Sie wollen das, weil sie damit verschleiern wollen, dass es die Lebensbedingungen auf dem Land eben immer noch viel zu schlecht sind. Von dem Thema wollen sie sozusagen weg und sie wollen den Fokus auf diesen vermeintlichen oder tatsächlichen Konflikt zwischen Stadt und Land legen. Weil sie nämlich als die Konservativen im Prinzip auch zum Beispiel hier in Baden-Württemberg dafür gesorgt haben, dass die Lebensumstände immer mehr sich unterscheiden zwischen Stadt und Land, dass es eben tatsächlich jede Menge Regionen gibt, die durch die Globalisierung meinetwegen wirklich abgehängt worden sind, ja, dass wir immer noch kein vernünftiges Nahverkehrsgeschichte haben oder Internet oder so.
Ja, die Abgrenzung findet ja vielleicht einfach nur darin statt im Alltag, jetzt ohne Aufblähung, dass halt Menschen sich aktiv oder nicht dagegen entscheiden, in den anderen Teil zu ziehen. Das findet ja im Alltag einfach statt. Ob das jetzt ein Riesenthema ist oder nicht oder ein politisches Konfliktthema, ist natürlich eine andere Frage.
Ja, aber es gibt ja auch Leute, die entscheiden sich einfach zu bleiben. Und ganz doof wäre es dann aber natürlich, wenn der Berliner eben auch nie in Knödelshausen gewohnt hat, mal vorübergehend und umgekehrt, dann sozusagen dem anderen zu sagen, was besser und was schlechter ist. Das wäre einfach blöd.
Nee, aber vielleicht grenzt er sich ja gar nicht so stark ab. Vielleicht sagt er einfach, ich mag es hier total gerne. Ja, auf dem Land ist es vielleicht so und so, aber vielleicht sieht er den Konflikt gar nicht so stark, weil er halt für sich entschieden hat, dass für ihn die Stadt besser ist. Das heißt ja noch gar nicht, dass der Konflikt so groß ist.
Genau, das könnte ich mir ein bisschen nämlich vorstellen, dass, also mir hat auch noch nie jemand persönlich irgendwie erklärt, was wir auf dem Land alles falsch machen oder so. Und ich bin ja oft auch mit Leuten aus der Großstadt noch im Gespräch. Genau, das wär sozusagen meine Frage, die ich einfach in den Raum stelle. Vielleicht ist der Konflikt gar nicht so groß und vielleicht lassen wir uns da auch nur dauernd antriggern von irgendwelchen Seiten. Ich meine, das Coole wäre ja mal, wenn die Städter sagen würden, es kann nicht sein, dass die Friederike Kreutsch keine Busverbindung in ihrem Dorf hat, nur weil sie eben auf dem Dorf wohnt. Und wir reden hier in Berlin über kostenlosen öffentlichen Nahverkehr oder so. Also wo sind denn die gleichwertigen Lebensbedingungen in Stadt und Land? Die sind, glaube ich, sogar in unserem Grundgesetz irgendwo verankert. Interessiert nur offensichtlich niemanden. Also wenn wir uns sozusagen zusammentäten, ja, das Ziel wäre doch, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, also wir, die wir vielleicht dieselben Vorstellungen haben und dieselben Wünsche, meinetwegen in Bezug auf Umweltschutz und Landwirtschaft, nehmen wir das Thema, wo es ja im Moment auch besonders hoch hergeht, ja, da sozusagen diesen Kriegsschauplatz aufzumachen, Stadt gegen Land und Land gegen Stadt, ist doch Mist. Also es gibt auf dem Land genug Leute, die eine Vorstellung von, was weiß ich, artgerechter Tierhaltung haben und es gibt sie in der Stadt. Und dann lasst uns doch lieber gemeinsam an dem Thema arbeiten, anstatt dass hier vermeintlich oder tatsächlich einfach nur die Vorwürfe hin und her geschoben werden, ja?
Na, es ist ja schon so, wenn wir jetzt den öffentlichen Personennahverkehr auf dem Land nochmal nehmen, dass das ja schon auch aus städtischer Perspektive besprochen wird. Nur, es gab neulich mal jemanden, der hat irgendwie einen Text darüber geschrieben, der Tenor war, naja, es gibt natürlich wenig öffentlichen Nahverkehr auf dem Dorf, weil halt jeder immer ständig mit dem Auto fährt und zwar jede Strecke. Und wenn dann der Bus in den letzten Jahren oder vielleicht auch mal so ein kleiner Zug irgendwo gehalten hat und da sind nur zwei Hanseln eingestiegen, ja, dann lohnt sich ja so eine Verbindung vielleicht auch nicht mehr. Ärgert dich das, wenn man dann da mit so einer städtischen Brille darauf guckt und eben nicht an Lösungen arbeitet, wie du es jetzt gerade davor beschrieben hast?
Den Text habe ich auch gelesen, der ginge, glaube ich, bei Twitter rauf und runter. Und der hat mich natürlich einerseits furchtbar geärgert, andererseits hat er ja recht. Stichwort Nahverkehr, also wir schreien hier immer nach irgendwelchen Bussen und wenn dann einer eingerichtet wird, nur endlich mal eine neue Linie, dann fährt kein Mensch damit. Das sind sehr, sehr dicke Bretter, die man da bohren muss. Und trotzdem würde ich mir da verbitten wollen, dass jemand mir aus Berlin-Wilmersdorf oder aus Hamburg-Stadtmitte erklärt, wie das bei uns mit dem Nahverkehr zu funktionieren hat. Ja, wir haben eine Busverbindung, wir haben einen Bus morgens und einen Bus abends. Und das ewig mit dem Autofahren ist natürlich drin in den Leuten und das wirst du auch nicht von heute auf morgen wegkriegen.
Naja, die städtische Perspektive, die dazukommt, ist vielleicht, wir machen uns hier Gedanken über, wie ich im Winter noch mit dem Fahrrad fahren kann, so ungefähr. Und auf dem Land fahren die Leute mittlerweile auch alle SUVs und haben natürlich irgendwie 3 Autos pro Familie und so. Das ist natürlich auch ein Blick von der Stadtbevölkerung auf die Landbevölkerung, dass es irgendwie eine Schieflage gibt in dem Gedanken, wo man überall CO2 und sonstige, weiß ich nicht jetzt irgendwie, Feinstaub und so weiter vermeiden kann.
Klar, das ist ja auch richtig, ja. Also das Argument zieht ja sozusagen auch. Natürlich wird hier übermäßig, meinetwegen, Auto gefahren und aufs Fahrrad will hier auch keiner umsteigen, weil es ewig rauf und runter geht. Aber auch das, denke ich, könnte man ja auf einer Ebene diskutieren, wo nicht Stadt gegen Land, sondern einfach zu sagen, was weiß ich, Autofahren ist generell schwierig und Mist, ja. Und wenn du da sozusagen in eine Diskussion kommen willst und gleich aber mit dem Zeigefinger sagst, ja, ihr macht aber weiß nicht was, das funktioniert halt einfach nicht, ja. Also es ist ja im Prinzip eine ähnliche Diskussion mit dem, sagen wir jetzt mal, Ökostrom und Windräder. Das ist gerade in der Gegend, wo ich wohne, ein großes Thema, weil zahllose Windräder aufgestellt werden. Und das ist einfach ein schwieriges Thema. Natürlich bin ich auch für regenerative Ideen. Und wenn ich jetzt sage, ich will aber die Scheißdinger nicht bei mir vorm Fenster haben, dann könnt ihr jetzt sagen, ja, das ist wieder das St. Florians-Prinzip. Ich kann aber sagen, ihr macht's euch verdammt leicht. Ihr schreit nach regenerativen Energien. Und wer muss sie sozusagen bereitstellen? Wir auf dem Land. Da müssen wir irgendwie in ein Gespräch kommen, weg von diesem, ja, ihr doofen Städter und ihr doofen Landleute, sondern wir müssen einfach auf einen konstruktiven Dialog oder eine konstruktive Auseinandersetzung kommen, die eben nicht als Grundlage dieses Stadt toll, Land doof hat.
Ja, ja, klar. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sich das Ganze eigentlich eher noch verschärft, weil erstens, also in dieser Ökologiefrage, da sind ja die Windräder nur ein Beispiel, die Autos ein anderes. Da werden sich die Dinge ja noch zuspitzen, wenn es um CO2-Einsparungen geht. Und in den Städten haben wir ja dann wieder die andere Sicht. Wieso die ganze Landbevölkerung fährt hier tagsüber mit ihrem Auto rein? Wir haben hier den Feinstaub in den Innenstädten. Du kennst das aus Stuttgart. Mannheim ist, glaube ich, auch nicht so toll. Also ich gehe mal davon aus, dass die Diskrepanz da sogar noch größer wird, auch die empfundene.
Das glaube ich auch. Also eben gerade auch beim Thema Ernährung wird es sicher größer werden und auch, ja, natürlich auch beim Thema Umweltschutz. Ich weiß nur, dass diese gefühlte oder tatsächliche sehr konfliktreiche Diskrepanz oder diese sehr verschiedenen Sichtweisen oder was weiß nicht, wie ich sagen soll, dass die uns nicht weiterbringen. Ich weiß leider nicht wirklich eine Lösung.
Also es ist ja so, dass wir hier in dem Podcast unsere Blasen ja immer weitestgehend zum Platzen bringen wollen oder zumindest das versuchen. Jetzt reden wir über die Stadt-Land-Blase, über das Gefälle. Und wenn wir jetzt nach Lösungen suchen, wäre halt die Frage, ob man sich von diesen beiden Kategorien nicht auch verabschieden müsste. Weil Stadt ist ja nicht gleich Stadt. Du hast gesagt, du kommst aus Berlin, Charlottenburg. Aber Berlin ist ja mehr als Charlottenburg. Berlin ist ja zum Beispiel auch Marzahn. Lohnt dieser Stadt-Land-Blick, also wirklich diese Zuschreibung, diese Zweiteilung, oder was heißt lohnt die? Sollten wir uns davon vielleicht dann einfach verabschieden?
Also das ist natürlich cool, dass du das jetzt erwähnst. Ich habe darüber mit irgendeinem Soziologen vor einiger Zeit gesprochen. Und der hat auch gesagt, also genauso wie du, Stadt ist nicht Stadt und Land ist nicht Land. Und wenn Land, was ist denn Land? Also ist mein 316-Seelendorf Land oder ist auch die große Kreisstadt Mosbach Land mit 20.000 Bewohnern? Also schon diese Einteilung ist ja völlig gaga. Und ich würde inzwischen auch dich bestätigen, Berlin ist überhaupt nicht Stadt ist gleich Stadt, sondern Charlottenburg und Hellersdorf und Wilmersdorf und Wedding, das sind komplett unterschiedliche Welten, ja, in die man im Übrigen in Berlin oder als Berliner oft überhaupt gar keinen Einblick hat. Also als Kind aus Neuwestend in Charlottenburg bin ich doch mein Lebtag nicht in Wedding gegangen, um Gottes Willen. Meine Mutter hätte mir schön was gehustet. Und insofern würde ich das ganz arg unterstützen, dass man sagt, hört doch auf mit diesen Kategorisierungen. Ich muss selber auch damit auch aufhören, sondern lasst uns einfach gucken, was sind die Themen und wie können wir aus unseren verschiedenen Blickwinkeln da irgendwie zusammenkommen. Auch zusammenkommen eben bei der Frage mit regenerativen Energien. Ihr wollt sie, wir wollen sie auch. Wie kriegen wir das hin, ohne dass wir uns immer als die Gelackmeierten fühlen, in Anführungsstrichen? Irgendwie so.
Ja, also wir sind eigentlich wieder, wenn wir über Lösungen nachdenken und dass man vielleicht so einen Groll auch vermindert, doch eigentlich wieder dabei, was du schon am Anfang gesagt hast, mit den Lebensverhältnissen anpassen. Also wenn wir über Lösungen nachdenken, dann müsste das doch eigentlich so sein, dass man sagt, man muss halt irgendwie versuchen, Dinge anzugleichen.
Gewisse Standards definieren, vielleicht auch einfach abhängig von einer bestimmten Bevölkerungszahl, Dichte oder irgendwas.
Ja, oder individuell auf Städte anpassen halt. Ja,
oder so.
Oder auf Dörfer. Ich will aber doch noch mal kurz auf dieses Berlin-Beispiel zurück, denn für mich ist das ganz krass. Natürlich gibt es in Berlin eine super Infrastruktur. Und natürlich hätte ich mich als Jugendliche in Neuwestend in die U-Bahn setzen können und bis zum Schlesischen Tor fahren. Aber das war eine so komplett andere Welt, dass ich das nie gemacht habe. Und das ist doch was, was wir alle kennen, die wir auch in Städten groß geworden sind. Du kennst nicht die ganze Stadt, sondern du begrenzt dich so ein bisschen auf dein Lebensumfeld und guckst vielleicht ein bisschen drüber raus, aber in die komplett anderen Welten, in die Plattenbausiedlung oder in die, weiß nicht was, Hochhaussiedlungen fährst du nicht, wenn du in einem Altbau irgendwo im Herzen der Stadt groß geworden bist und aufgewachsen bist und umgekehrt genauso.
Ja, nur ist es ja schon so, wenn du zu Hause auf dem Land sitzt als Jugendliche und deine Eltern dich gerade nirgends hinfahren können, dann sitzt du da halt. Und wenn du in Berlin sitzt, dann kannst du in die U-Bahn steigen.
Das stimmt, klar. Und eben das denke ich, ist eben das Problem, die Ungleichheit dieser Lebensverhältnisse, also Nahverkehr, Ärzteversorgung, Geschäfte im Ort, was weiß ich. Gut, ihr habt im Zweifelsfall, die Städter haben kein großes Interesse daran, dass sich das bei uns groß verändert. Warum auch? Es ist einfach weit weg, ja. Warum sollten sie sich dafür einsetzen? Aber da muss meiner Ansicht nach natürlich irgendwas getan werden. Und wenn immer von der Gleichberechtigung von Stadt und Land geredet wird, dann würde ich die auch gerne mal sehen. Das kann ich nicht wirklich erkennen. Das wäre sozusagen was, woran wir eben vielleicht auch hier auf dem Land mit mehr Selbstbewusstsein eintreten müssten, ja?
Also was ich echt ganz schwierig fände, wäre zu definieren, was wäre so der Standard, was wird wo gebraucht? Also ich komme selber eigentlich auch vom Dorf oder habe da lange gelebt, so gerade in der wesentlichen Jugendphase zwischen 13 und 19. Mich hat das aber eigentlich nicht so gestört. Also es gab auch keine vernünftige Busverbindung. Aber ich hatte natürlich Freunde und Freundinnen in der Stadt und konnte dann dort übernachten. Und auch das Fahren 2,5 Kilometer in den Nachbarort zum Supermarkt mit dem Fahrer zusammen mit der Oma, das war auch irgendwie schön. Also ich wüsste jetzt gar nicht so richtig, wie man so definieren sollte am Ende, was braucht wer. Also im Zweifel muss wahrscheinlich jedes Dorf, jede Kleinstadt für sich selber definieren, was sie braucht. Das kann man ja gar nicht.
Das denke ich auch. Also da gibt es auch hier zum Beispiel Ansätze, wo sich winzige Dörfer einfach aufmachen und so eine Art kleine Bürgerbewegung gründen und sagen, wie sehen wir uns oder wo sehen wir uns eigentlich in 15, 20 Jahren und wo wollen wir hin und wo wollen wir nicht hin und was müssen wir jetzt anpacken, um hier ein bisschen was zu ändern? Brauchen wir einen Dorfladen oder irgendein Nachbarschaftstreff oder einen Fahrdienst oder was weiß ich? Teilweise ist es natürlich aus der Not eine Tugend gemacht, aber auf jeden Fall kommt da auch so eine Sache mit Gemeinschaftsgefühl und Sachen in Bewegung bringen. Das kannst du ja hier, finde ich, auf dem Land nochmal viel besser als in der Stadt, weil die Wege einfach auch kurz sind und weil die Bürokratie nicht so aufwendig ist. Wenn du hier was bewegen willst für dein Dorf oder dein Städtchen, ist das in meiner Erfahrung viel einfacher als jetzt in der Stadt. Ja? Und wenn da Leute erstmal zu begeistern sind und mitmachen, ist es ja auch super. Aber ich denke auch, dass du nicht irgendwelche Regeln festlegen kannst, sondern das muss schon aus den Orten selber kommen. Und dann sind wir aber wieder da, wo ich meinen kleinen Zorn kriege und sage, Leute, hier vor Ort, macht mal was, ja. Ruht euch nicht auf einem Minderwertigkeitskomplex aus oder was weiß ich wo drauf oder so, wir sind ja sowieso abgehängt, sondern jetzt nehmt mal was in die Hand und tut mal was. Funktioniert nicht immer so.
Ja, vielleicht sollten wir auch nochmal ein Praktikum machen und aufs Land gehen für eine gewisse Zeit. Oder so wie Friederike das vorgeschlagen hat, ja, so als Austausch.
Sowieso, also kultureller Austausch, genauso wie man das irgendwie mit Frankreich so gemacht hat oder so. Ja, ich glaube, wir haben total viel schon diskutiert auf so einer Metaebene. Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich finde ganz wichtig, dass dass mit diesem Kulturkampf wieder so ein bisschen abgeschwächt wird. Vielleicht muss man den Kulturkampf wirklich nicht so aufblähen. Und ich habe eigentlich für alles, was sie so beschreibt, totales Verständnis. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dran liegt, dass ich halt auch selbst vom Land komme und das Leben auch mal gelebt habe und deshalb mehr Verständnis habe. Aber ich glaube eigentlich, dass das alles Sachen sind, die auch reine Städterinnen und Städter verstehen könnten.
Ja, das glaube ich auch. Ich merke, dass, glaube ich, diese Zuschreibung oder diese Unterscheidung Stadt-Land, die ist eigentlich total Banane. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wenn wir Städte oder generell Stadt mit Land vergleichen, das ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil wir eigentlich irgendwie immer gucken müssen, was wird wo vor Ort gerade benötigt, in welcher Region, welche Stadt hat welche Bedürfnisse. Also eigentlich ist das total albern, irgendwie Überschriften zu verfassen, in denen irgendwie was von Stadt gegen Land, Stadt, Land, das ist eigentlich Quatsch. Ich finde, das ist einfach echt irgendwie Quatsch.
Ich glaube, was für mich einfach nochmal so wichtig ist, ich versuche mich da jetzt so drauf zu besinnen, wenn wir zum Beispiel so in Urlaub fahren und dann extra aufs Land fahren, weil wir natürlich auch mal aus der Stadt ausbrechen wollen, dann bedienen wir ja auch Sehnsüchte, zu denen wir stehen können. Ich brauche diese Abgrenzung nicht. Ich kann doch einfach sagen, das ist auch eine Sehnsucht von mir. Und ich kann da total gönnen eigentlich, dass Leute da halt auch wohnen und das gut finden. Und die finden auch bestimmt nicht alles gut und finden manche Sachen an der Stadt gut. Man kann sich das doch gegenseitig irgendwie gönnen auch, dass die Lebensverhältnisse auch angepasst werden, zum Beispiel jetzt aus unserer Städtersicht, dass wir sagen, ja, da kann man auch mal ein bisschen abgeben, damit da irgendwie die Lebensverhältnisse besser werden. Das kann ich so eigentlich so aus mir raus, wenn ich drüber nachdenke. Das sind ja alles auch Regionen und so, denen ich es gönne. Ich brauche das doch gar nicht, diese Abgrenzung.
Ja, und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist, wer prägt den Diskurs darüber, wie sich Land-Dorf-Leben entwickelt? Also Friederike hat ja gesagt, dass sie das nicht mag, wenn städtische Journalistinnen dann mal rausfahren für Kolumnen und sagen, ich erfahre jetzt mal das Land und so. Und ich muss ehrlich sagen, mir geht das auch so. Und ich finde das auch oft immer so von oben herab und irgendwie so unehrlich. So, ich mache jetzt mal den Test und guck mal, wie ist es denn hier? Und ich kann schon verstehen, dass wenn man dann in so einem Ort lebt und dann kommt da plötzlich jemand aus der Stadt, dass man sich auch so ein bisschen von oben herab behandelt fühlt. Ja, also das ist ja wie in der Politik. Ich glaube, vor 2,5 Jahren nach der Bundestagswahl hieß es, wir haben das Land vernachlässigt. Und dann hieß es, wir müssen jetzt irgendwie mehr die Bevölkerung dort ansprechen. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist und wie viele der Bundestagsabgeordneten jetzt tatsächlich mal in den Wahlkreisen noch mehr unterwegs sind oder ob das schon wieder abgeflaut ist. Also so dieses Ernstnehmen von Regionen, in denen man vielleicht durch einen Auftritt nicht so viele Leute erreicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das erreicht man eigentlich nur, indem man vor Ort die Infrastruktur verbessert, indem es einfach üblicher ist, dass Leute wie Friederike da in so einem kleinen Büro sitzen, dass wir das einfach, also aus der journalistischen Perspektive jetzt, einfach auch alles abbilden.
Ja, dass der nicht, Mix einfach ein anderer
ist. Ja, also dass nicht ein Mensch für ein ganzes Bundesland zuständig sein kann. Ja,
so. Und dann da wieder nur in der Landeshauptstadt die Parlamentsberichterstattung.
Wie soll das auch anders machen? Ne? Ja. Also das ist eigentlich keine ehrliche regionale Berichterstattung, muss man schon so sagen. Und politisch lässt sich das ja weiter diskutieren. Und wenn wir im Zweifel vielleicht irgendwann sogar noch größere Wahlkreise haben, wie will man da vor Ort noch präsent sein? Natürlich erreicht man auf dem Land immer weniger Leute und es sind auch weniger Leute da, die vielleicht eine Geschichte zu erzählen haben als in der Stadt. Das ist mir schon klar, aber um so diese vermeintliche Kluft, die wir immer wieder so erleben, aufzudröseln, müsste man da vielleicht ein bisschen was ändern. Habt ihr vielleicht auch eine schöne Stadt-Land-Geschichte zu erzählen? Jetzt habe ich es wieder gemacht, Stadt-Land. Wir wollen das ja nicht mehr so sagen.
Falle. Ja, nehmt ihr euch jetzt vor, weniger in dieser Dichotomie zu sprechen? Hat euch das irgendwas gebracht? Ist jemand von euch reines Stadt-, reines Landkind und hat vielleicht eine viel krassere Perspektive, die er oder sie teilen will? Dann schreibt uns doch an popthebubble@web.de. Wir freuen uns immer über Zuschriften. Und Insta und Twitter kennt ihr ja auch, da findet ihr uns unter Pop the Bubble Now. Tschüss.
Tschüss.
Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung Sina Fröndrich und Marina Schweitzer. Grafik Steffi Krohmann. Musik Carsten Sommer.